Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ein kleines Osterei für euch, denn kurz vor Ostern melden wir uns mit einer kleinen Spezialausgabe zurück und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite der Chefredakteur unserer Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Und unser Stargast des heutigen Tages ist der, ja, man muss es ja leider sagen, ehemalige Formel-1-Kommentator von Sky Deutschland, Sascha Roos. Hallo Sascha.
Hallo.
Das letzte Mal, oder wir hatten genau diese Sendung ja schon geplant, und zwar im letzten Jahr, Sascha, kurz nach dem Ende der Saison. Und unser Aufnahmetermin für diese Sendung stand auch fest. Das war dann aber leider der Tag, an dem bekannt wurde, dass Sky und die Formel 1 getrennte Wege gehen, dass es keine Formel 1 mehr bei Sky gibt. Danach habe ich dich einfach ein bisschen in Ruhe gelassen, weil ich glaube, das musste auch erstmal sacken. Deswegen die erste Frage an dich, wie geht's dir?
Also wie sagt man so schön, den Umständen entsprechend geht's mir gut. Also privat geht's mir großartig, aber ja, ist natürlich schon hart, dann Formel 1 von der Couch sich anzugucken, wenn man das die letzten Jahre direkt von vor Ort machen durfte und nah dran war an den Autos, an den Fahrern und an dem ganzen Irrsinn. Also ja, war schon relativ hart, aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich es mir dann mit meinen Kindern anschauen durfte und konnte. Das habe ich nämlich so bisher auch noch nie gehabt.
Was wir heute vorhaben, ist einfach auch mal zu zeigen, was dein Arbeitsablauf war, was euer Arbeitsablauf war von Sky Deutschland. Und wir hatten auch die Frage bekommen von unseren Hörern, die in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe sind. Wie läuft sowas ab? Was muss ein Kommentator machen? Und ja, da wollte ich dich unbedingt dabei haben. Das wollten wir dann auch schon eigentlich letztes Jahr machen. Und Christian Immervoll ist natürlich dabei, werden auch so ein paar andere Sachen natürlich ansprechen. Und wir haben einige Fragen unserer Hörer an dich, Sascha. Und ich hoffe, da können wir heute viele von beantworten. Antworten. Aber vielleicht erstmal zu Beginn, wenn du in den letzten Jahren eine Saison angeplant hast, dieser Terminplan der Formel 1, der steht ja schon früh fest. Wann buchst du Flüge? Wann fängst du mit deiner eigentlichen Saisonvorbereitung für die ersten paar Rennen an? Wie lange im Voraus passiert sowas bei dir?
Das läuft eigentlich schon dann, wenn gerüchteweise die ersten Grand Prix durchsickern so ein bisschen. Und da gibt es natürlich ein paar so Veranstaltungsorte, wo man weiß, da kann es mit den Flügen knapp werden, da ist es relativ schwierig oder es wird unfassbar teuer. Das ist zum Beispiel Kanada, Montreal, da muss man schauen, dass man da relativ früh bucht und da steht auch eigentlich der Termin so, ja, ein bisschen schon fest, auch wenn der offizielle Rennkalender noch nicht verabschiedet wurde. Und vor allem natürlich die ersten, ja, 2-3 Rennen, vor allem Australien, auch da muss man natürlich früh da sein, weil ja dieser ganze Zirkus da runterfliegt und alle ja zur gleichen Zeit da mehr oder weniger ankommen wollen. Also sprich, wenn wir dann vom Wochenende ausgehen, ja, Dienstag, Mittwoch, ja, landen so fast schon die Letzten. Mittwoch musste spätestens landen. Das heißt dann wiederum, man muss so anderthalb Tage vorher losfliegen in Europa, um dann dort anzukommen zum richtigen Zeitpunkt, weil ein bisschen akklimatisieren muss man sich ja auch. Also Sonntag, Montag sollte man dann losfliegen und nachdem dann da alle aus Europa dahin fliegen, ist es natürlich so, dass dann die Preise relativ schnell hoch explodieren. Das heißt, also für die ersten 4 Rennen habe ich in der Regel im Oktober, November schon mal ein Ticket reservieren lassen, dass ich dann auch ja zur Not kostenlos hätte stornieren können. Aber fix buchen macht es eigentlich schon so dann Anfang Dezember, wenn hundertprozentig feststeht, dass ja, die Termine auch nicht mehr hin und her geschoben werden.
Das ist eine ganz interessante Frage, die wir von Michael Kirchmann reinbekommen haben. Die kannst du jetzt beantworten oder nicht. Marc Sucher hat bei euch gesagt, dass er die Flüge immer selbst gebucht hat, das heißt wohl auf eigene Rechnung. Wie war das bei Sascha Roos? War er auch Selbstständiger gegen Rechnung an Sky und musste er die Reisen auch selbst organisieren und buchen? Falls ja, würde mich interessieren, wie man da vorgeht und ob es bei den Airlines da spezielle Tarife gibt oder etwa eine Art Jahresflat.
Das wäre schön. Ja, ich habe auch selber gebucht. Wir haben ein Budget bekommen von Sky, das wir ja dann selbst verwalten mussten und konnten und durften. Und von diesem Budget hat man dann die Reisen gebucht. Hat man dann halt auch geguckt, ja, wie man am günstigsten fährt. Und es hat aber im Endeffekt eigentlich bis auf mein allererstes Jahr immer genau gelangt. Also es hat immer genau hingehauen. Beim ersten Jahr war ich noch ein bisschen naiv. Da habe ich ja, da kam ich auch ein bisschen spät erst dazu. Das war ja so, dass da die Rechte erst auch ganz auf den letzten Drücker erst klar waren in dem Fall. Es war Ende Januar, Anfang Februar. Und da hast du natürlich dann diese günstigen Tarife, von denen ich vorhin sprach, nicht mehr bekommen. Also eine Flat gibt's nicht bei den Airlines, aber man kennt natürlich dann mittlerweile schon auch die Phase, wo es Angebote gibt, die für jeden natürlich zugänglich sind. Und ich habe auch ein ganz gutes Reisebüro gehabt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die da auch ja ständig die Tarife geguckt haben und gecheckt haben und gesagt haben, so jetzt ist es gut, jetzt kauf mal. Also ähnlich, das ist fast vielleicht so ein bisschen wie Aktienhandel, ja. Man muss wissen, wann man zuschlägt.
Du bist ja 2013, wenn ich mich richtig erinnere, zur Formel 1 dazugestoßen als Fulltime-Kommentator, ne? Sascha Mohr fragte, wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken wollen, er würde gerne mal wissen, ob du je Kontakt zu Jacques Schulz, deinem Vorgänger, hattest oder ob er dir ein paar Tipps an die Hand gegeben hat und dir viel Glück gewünscht hat.
Den Jacques kenne ich natürlich ewig schon. Also ich bin ja nicht erst 2013 in die Motorsportredaktion von Sky gekommen, sondern ich habe das ja schon lange vorher gemacht, in verschiedenen anderen Rennserien, und habe natürlich Kontakt zum Jacques gehabt, und jetzt die letzten Monate jetzt zwar nicht mehr, aber davor schon.
Okay. Kommen wir mal dann zurück. Du bist jetzt angekommen in deinem Zielland. Sagen wir mal, es ist der Saisonstart. Passt ja eigentlich ganz gut zur Formel 1 jetzt, wenn du nach Australien fliegst. Wie geht's dann los, sobald du quasi am Flughafen in Melbourne ankommst?
Also wenn ich am Flughafen in Melbourne ankomme, das war dann meistens Mittwoch früh, also ganz früh, so irgendwie um 6, dann ist es so, dass wir abgeholt werden. Also wir haben uns immer so, wir waren ein kleines Team, ne? 8 bis 10 Leute prinzipiell, und natürlich hast du schon irgendwie geguckt, dass du dann nicht ganz alleine dann fliegst. Prinzipiell ist jeder für sich verantwortlich, aber man rottet sich sozusagen zusammen, und du triffst natürlich dann auch, wie ich vorhin schon sagte, beim Umsteigen irgendwo oder auf deinem Flieger sind ganz viele von der Formel 1 Familie. Das sind dann Italiener, Engländer, Amerikaner, was auch immer. Ja, du triffst dann schon ein paar Leute. Aber in der Regel war es so, dass wir von Sky Europa, also da zähle ich jetzt UK und Italien natürlich auch dazu, dass wir so eine Art Shuttle Service hatten. Das bedeutet, wir kommen an einem Flughafen, dann stand dann da jemand mit so einem Schildchen, und wir waren da eigentlich klar zugeteilt, weil die vorher schon organisiert hatten, wer kommt wann, wie, wo an. Und dann musstest du vielleicht eine halbe Stunde warten, bis der nächste Flieger irgendwie gelandet ist. Und dann bist du mit den Kollegen von Sky UK und von Sky Italien oder auch jetzt Kollegen dann von Sky Deutschland, so eine Sammelstelle, dann bist du mit dem Shuttle dann ins Hotel gefahren worden. Wir waren alle in einem Hotel, Sky UK, Sky Italien und Sky Deutschland. Und ja, dann hast du eingecheckt in dein Zimmer, hoffentlich konntest du schon rein. Oft war es dann auch so, dass man erst gegen Mittag rein konnte, das heißt, das war natürlich immer ein bisschen blöd. Kennt man vielleicht vom Urlaub, ja, du kommst früh an, kannst aber noch nicht aufs Zimmer. Nach langer Reise willst du dann eigentlich dich schon mal ganz gerne duschen, geht dann vielleicht auch nicht so. Bist vielleicht auch total müde, weil das mit dem Jetlag nicht so hingehauen hat, weil man sich natürlich auch schon versucht, auf der Reise in das jeweilige Land, gerade wenn es eine große Zeitverschiebung ist, sich schon so ein bisschen umzustellen. Ja, und angenommen, ich hätte jetzt dann einchecken können, dann hätte ich mich geduscht und dann wäre ich mit den Kollegen zur Akkreditierungsstelle gegangen, weil das ist immer das Spannendste beim allerersten Rennen dann in Australien, dass man dann zu dem Hotel fährt. Dort hat die Formel-1-Organisation dann so eine Art, ja, kriegst du dann dein Pass fürs ganze Jahr. Da gibt's dann auch spezielle Öffnungszeiten, da musst du dann hin, musst deinen Personalausweis dabei haben oder deinen Reisepass, stellst dich in die Schlange und dann bekommst du irgendwann dann deinen Saisonpass. Das ist immer ein toller Augenblick, ja, weil keiner weiß genau, wie schaut er aus, wie ist er designt, schaut er schön aus, ist er hässlich. Die Frauen fragen sich immer, wie ist das Band, aus welchem Material ist es, kratzt mir vielleicht den Hals auf, passt zu meinem Outfit, all diese Dinge. Da sind wir Männer eher so ein bisschen pragmatischer. Ja, und dann holt man sich den Pass ab und versucht dann erstmal so ein klein bisschen in die Zeitzone zu kommen. Das muss man ja auch mit Sicherheit auch so ein bisschen planen. Und dann geht's zurück ins Hotel, und meistens ist es dann so, dass wir dann auch noch im Laufe des Tages, also gehen wir jetzt mal vom Mittwoch aus, dann auch schon mal erste Tests natürlich machen muss, weil die Technik ja neu aufgebaut wurde. Es gibt vielleicht auch irgendwelche neue Features, die man so hat, ja, irgendwie neue Verbindungsstellen, neue Kamera, neue Walkie-Talkies, was auch immer. Das muss ja alles durchgetestet werden. Das heißt, man geht eigentlich dann schon am Mittwoch an die Rennstrecke.
Und man kennt das ja von euch, diese ganz kleinen Kommentatorenbüros ja quasi, diese containerartigen Dinger, in denen ihr da sitzt, die sind ja immer ultra vollgepackt. Wird das da nicht wahnsinnig heiß drin?
Meinst du jetzt die Kommentatorenkabine?
Ja, genau, die Kommentatorenkabine.
Die Kommentatorenkabine, ja, da ist schon sehr heiß oft. Es hängt immer vom Land ab. Manchmal ist es auch super kalt, weil die Klimaanlage so einstellen, dass du bei 16 Grad bist. Und du musst da aufpassen, dass du nicht erkältest. Oftmals sind die zentral gesteuert, dann kannst du sie nicht regulieren, so wie du es gerne hättest. Gott sei Dank hatte ich ja den Marc an meiner Seite die ganze Zeit, der sehr technisch begabt ist. Aber jetzt nicht so technisch, wie man sich das vorstellt, dass er jetzt irgendwas umprogrammiert, sondern der ist eher ja praktisch veranlagt, hat dann immer ein Klebeband dabei und dann musste ich auf den Tisch und sonstige Kästen steigen und habe dann oben die Lüftungsschächte von den Klimaanlagen auf seine Anweisung hinzugeklebt und mit irgendwelchen Pappkonstruktionen versucht, den Luftzug so abzulenken, dass er uns nicht trifft. Ja. Haben wir teilweise Konstruktionen gehabt, die sahen abenteuerlich aus, aber haben funktioniert. Wir haben uns eigentlich seltenst erkältet.
Ihr habt ja dann auch Briefings mit eurem gesamten Team und da gab es ja dann auch mal, wenn ihr zum Beispiel bei Sky das Team vorgestellt habt, wie ihr euch da wirklich in so ein, das waren ja dann wirklich Container, in denen ihr quasi dann eure Briefings und sowas hattet. Also da habt ihr euch ja wirklich reingezwängt mit allen möglichen Leuten, ne?
Ja, auch da ist es halt so, dass du da verschiedene Containergrößen anmieten kannst. Frag mich jetzt nicht nach dem Preis, aber auch das ist natürlich eine Geschichte, wo man teilweise ja Geld sparen kann oder auch ganz viel Geld ausgeben kann. Und unsere Container waren meistens die kleinsten von Sky, wir waren aber natürlich auch nicht so viel. Und da waren halt Schreibtische, Drucker, PCs und so weiter untergebracht. Nachdem wir halt 8, 9, 10 Leute waren, war es natürlich dann da teilweise eng, hat nicht jeder jetzt einen Sitzplatz gehabt, braucht aber auch niemand. Im Endeffekt waren wir da ja wirklich auch nur drin, alle zusammen zur gleichen Zeit, wenn wir die Besprechungen hatten, die dann, ja, 10 Minuten ungefähr gedauert haben, mehr nicht, wo dann Sendungen besprochen wurden, wo über Gäste gesprochen wurde, über besondere ja, Features, die wir machen wollen. Das fand dann da statt, diese Kurzbriefings. Ansonsten war es auch so, dass wir ja oft sowas dann auch mal im Bus gemacht haben, auf dem Weg zur Strecke oder auf dem Weg von der Strecke zurück zum Hotel.
Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen, Kevin, und zwar zur Kabine an sich nochmal, Sascha. Ich habe ja auch mal das Glück gehabt, beim ORF drin zu sitzen und mir das so alles anzuschauen, auch für eine Geschichte damals. Und ihr habt da ja eine ganze Menge Equipment drin, also die Monitore, dann auch Laptops und so weiter. Inwieweit ist das denn schon vorhanden vom Streckenbetreiber und inwieweit müsst ihr das alles selbst aufbauen?
Also die Monitore und die Monitore werden aufgebaut von der FOM sozusagen. Das ist in dem Fall nicht vom Streckenbetreiber, sondern die FOM. Das ist die Organisation, wo die Fernsehsender die Rechte erwerben und da auch Geld dafür zahlen. Das ist quasi Teil des Preises, dass die dort die Sachen hinstellen. Wir hatten eigentlich immer 4 Monitore dort stehen. Ein Monitor, wo wir das sogenannte Weltsignal verfolgen können. Ein Monitor, die kannst du aber selber dann auch umschalten, da hast du dann halt irgendwie Timing Page oder den Driver Tracker oder noch so andere Timing Pages, da gibt's ja mehrere. Das kann man sich dann einstellen, wie man möchte. Und die Sprecheinheit, die ist dann immer vom jeweiligen Sender, wird die dann dort aufgebaut. Also sprich in dem Fall von uns, von Sky Europa. Die letzten Jahre war es so, dass wir ja alle zusammengearbeitet haben und dann gab's zentrale Techniker, das waren meistens Engländer, die dann für uns das gesamte Ding so vorbereitet haben. Das fing dann meistens mittwochs an, denn wenn wir mittwochs an die Strecke gekommen sind, waren die immer noch am Aufbau und irgendwann hast du dann halt hier Durchlaufprobe gehabt am Mittwoch, das heißt Signal checken, Kamerapositionen checken und diese ganzen Sachen. Auch die Kamera, die bei uns in der Kabine installiert war, das ist auch eine Kamera von uns sozusagen gewesen, die von den Technikkollegen von Sky aufgebaut worden ist.
Aber anders als bei RTL, da ist es, glaube ich, so, dass noch jemand mit im Studio bei den beiden sitzt, in der Kommentatorenkabine, ne? Der denen auch quasi immer mal wieder aktuelle Sachen gibt. Ihr wart immer nur zu zweit in eurer Kabine, ne?
Ja, wir waren nur zu zweit. Also ja, das kann man nicht vergleichen. Also die Kollegen haben natürlich schon jetzt einen etwas größeren Apparat an Menschen um sich herum, wobei das auch weniger geworden ist. Das war auch mal mehr, wie es bei Sky-Premiere früher auch viel, viel mehr war. recht viel weniger als das Personal, das wir jetzt hatten von der Anzahl die letzten Jahre, geht gar nicht. Und ja, also ich habe jetzt, wir hatten da niemanden dabei, der uns jetzt irgendwelche Statistiken oder sowas irgendwie noch zureicht, sondern das haben wir parallel noch so dazu gemacht.
Nico Kreiner fragt, wir haben ja jetzt die Größe eures Teams quasi eruiert. Welche Positionen hatten die denn alle und welche Aufgaben hatten die im Zuge von Vor- und Nachberichten sowie während des Rennens?
Ja, wir hatten einen leitenden Redakteur sozusagen, der sich um den Aufbau der Sendung gekümmert hat, auch entschieden hat, was wir wann, wie, wo machen. Wobei das meistens schon so war, dass gerade jetzt, wenn es um Interviews geht, nach dem Rennen, dort ist es ja am hektischsten, das kannst du ja am wenigsten planen, dann halt auch die Tanja natürlich auch gesagt hat, hier, ich habe jetzt den und den, lasst uns den jetzt schnell machen. Oder am Grid vorne kannst du ja auch nicht planen, wer läuft jetzt der Tanja gerade über den Weg und wen kriegt sie und wen nicht. Du kannst gewisse Leute natürlich vorher anfragen, wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen jetzt mit Ross Brawn sprechen in der Startaufstellung, dann fragt man da vorher an, einen Tag vorher, bestenfalls, und dann bekommt man auch bestenfalls sofort gleich eine Antwort und dann heißt es, okay, um so und so viel Uhr geht's da, haben wir Zeit, ein Fenster von 5 Minuten, da müsst ihr kommen. Ja, dann muss man natürlich dann das ansteuern. Dazu gibt's einen sogenannten Produktionsleiter, der da mit rumläuft, seht ihr bei ganz vielen Sendungen auch außerhalb vom Sport. Das sind die, die so ein Headset aufhaben mit so einem kleinen Mikro und immer ganz wichtig drumherum laufen. Meistens haben sie noch einen Zettel in der Hand, wo die ganzen Abläufe draufstehen. Das hat jeder Fernsehsender. Das sind die, die eigentlich alles im Griff haben und sagen, passt auf, da müssen wir jetzt dahin, dort müssen wir dorthin. Und die holen dann auch teilweise Gesprächsgäste her. Sieht man recht häufig. Das ist das sozusagen das Hirn, das laufende Hirn von so einer Fernsehsendung, der alles eigentlich im Blick haben muss und auch immer Kontakt haben muss, sowohl zur Redaktion oder zum Regisseur, als auch dann zu den Leuten, mit denen man sich unterhalten möchte. Deswegen, das kannst du gar nicht so richtig planen, was da passiert. Und ansonsten ist es so, dass wir ja Kameramann natürlich haben, der da rumgelaufen ist, dann einen Kameraassistenten, der sich um Licht gekümmert hat oder auch um Ton und solche Geschichten. Dann einen Regisseur, / Redakteur, das ist so eine Twitter-Position bei uns bei Sky, der quasi ja Knöpfe drückt und entscheidet, wir schalten jetzt um vom Weltsignal, also von dem Hauptbild, das alle Menschen sehen können, zu unserer eigenen Kamera. Wir hatten ja nur eine Kamera dabei bei Sky. Und auch, das ist natürlich dann der Vorteil gewesen bei uns, dass wir Zugriff hatten auf einen Pool, wo ja, Bilder, Interviews aufgelaufen sind von den Kollegen von England und auch von den Kollegen von Italien. Das ist natürlich ein Job, da musst du viel Übersicht haben, musst genau wissen, was haben wir, was können wir jetzt anbieten. Und dann gibt es noch einen Kollegen, der die sogenannte EVS bedient hat. Ja, das war bei uns ein Kollege aus Österreich, der super, super viel gesehen hat. Also der muss im Endeffekt auch denken wie ein Redakteur und auch Ahnung haben von der Materie. Der hat uns zum Beispiel total viel geholfen, dem Marc und mir. Oft hat er dann Sachen gesehen und hat uns das dann teilweise während dem Kommentieren nochmal aufs Ohr gegeben. Er hat gesagt, Mensch, schaut mal, da flattert irgendwas, ist mir gerade aufgefallen. Das konnte der uns dann nochmal auf einem anderen Monitor zeigen, während wir kommentiert haben. Hat teilweise auch in Funksprüche reingehört. Das ist auch eine gute Position oder eine wichtige Position. Und der achtet auch natürlich drauf, was läuft gerade ein, was haben die Engländer gerade gemacht, haben die da gerade irgendwie ein wichtiges Interview oder was haben die Italiener gerade am Start. Es war mir gerade mit Ferrari immer recht schwierig, dort Informationen zu bekommen. Da haben die Italiener natürlich ein bisschen besseren Zugang. Die haben dann Marchione vielleicht gehabt, ja, der sonst überhaupt nie geredet hat. Dann sagt er, oh, übrigens bei den Italienern läuft gerade ein Marchione rein, ich hör mal schnell rein. War natürlich auf Italienisch, dann musste schnell die Italiener anfunken, musste sagen, ey, Ragazzi, was haben die da gerade gesagt? Sag uns das mal auf Englisch. Dann hat es ein bisschen gedauert, weil die Italiener, sag ich mal, na, also dauert, bis die das dann irgendwie in englische Sprache und die mitteilen konnten. Ja, und dann konnte man es dann senden und übersetzen zum Beispiel. Also so läuft es. Das ist sehr, sehr hektisch. Da ist viel, viel Betrieb. Und da müssen halt alle Positionen eigentlich mehr machen, als in der Job Description so drin steht.
Okay, wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir gleich weiter über den Arbeitsablauf bei Sky in der Formel 1. Und ja, eure Fragen weiterhin werden natürlich auch gestellt, hier mit Sascha Roos bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, Christian Nimmervoll, unser Kollege vom motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com und unser Gast heute, Sascha Roos, der ehemalige Kommentator von Sky, Formel 1 Kommentator bei Sky. Wir haben gerade über die Aufgaben gesprochen, die jeder im Team so übernimmt. Und es gab ja immer so diese Szenen zum Beispiel während des Rennens, da hat man euch, wenn man das Gefühl hatte, irgendwas hat nicht funktioniert, hat man euch auch im Hintergrund immer reden gehört oder mal telefonieren gehört oder so. Wie kam das denn zustande? Da mussten wir ja dann doch hin und wieder mal schmunzeln, weil dann hat man dich auch mal gehört, wie du so ein bisschen aus der Haut gefahren bist, will ich mal sagen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Ich erinnere mich noch, ich glaube, es war Australien letztes Jahr, als in irgendeinem freien Training, ich weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber es ging um irgendeine Timing-Page, die nicht da war und du dann gesagt hast, das war ein Scheiß oder so. Keine Ahnung, also irgendwie sowas. Und das find ich ja total sympathisch, aber wie kam das denn zustande?
Ich habe, glaube ich, öfter mal geflucht. Jetzt nicht so schlimm. Aber ja, da ist es in Australien, ist es halt immer ein Problem. Ich meine, es war ja jetzt dieses Jahr beim Saisonauftakt ähnlich, dass viele Dinge, die geplant waren von der FOM, halt dann auch nicht funktioniert haben. Dass dann Grafiken falsch waren oder Zeiten falsch und lauter solche Geschichten, die dann durchaus mal passieren können. Aber das Problem ist natürlich, wenn du als Kommentator, genauso wie der Zuschauer ja auch, aber wir als Kommentator verlassen uns natürlich auf das, was dann da an Zeiten uns übermittelt wird, weil es ist unsere Referenz, was anderes können ja wir gar nicht bewerten. Das heißt, du hast dann irgendwelche Zeiten und Daten, verlässt dich drauf, dass das stimmt, genauso wie sich der Zuschauer drauf verlässt, dass das, was wir als Kommentatoren sagen, stimmt. Und wenn du dann aber feststellst, dass das, was du da gerade eben versuchst, den Leuten zu erklären, totaler Quatsch ist, weil die Zeiten nicht stimmen oder weil irgendwelche Sachen halt nicht aktuell sind, dann ist das halt doof, weil am Ende steht natürlich der Kommentator blöd da, wenn er irgendwas erzählt und der Zuschauer, vielleicht hat es vielleicht sogar schon vorher gemerkt, kann ja durchaus sein, ne? Und der sich dann denkt, was erzählt denn der für einen Mist? Und du aber prinzipiell da jetzt dann in dem Fall auch nichts dafür kannst, dann nervt es halt und ärgert dich dann halt auch. Und das mit dem Sound, oder man hat ja öfter mal auch uns gehört, wenn wir mit der Regie mal gesprochen haben ab und an. Das ist dann, glaube ich, im Laufe der letzten Saison vor allem besser geworden. Das hat natürlich damit was zu tun, dass wir eng nebeneinander sitzen, weil die Kabinen halt teilweise nicht so groß sind. Wenn man jetzt, dann gibt es eine Taste, die man drücken kann, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, die jetzt nicht im gleichen Raum sind, wird normalerweise das Mikro stumm gestellt, mit dem man selber quasi normalerweise spricht. Also ich spreche natürlich über das Mikro, das kommt bei dem anderen an, der in der Regie zum Beispiel sitzt, aber es geht eigentlich nicht nach draußen und ist auch nicht am Sender zu hören. Aber dadurch, dass der Marc direkt neben mir sitzt, kann es natürlich sein, dass über sein Mikro das Ganze dann trotzdem transportiert wird. Wow. Jetzt könnte man sagen, naja, dann macht halt beide Mikros aus. Ja, prinzipiell möglich, aber dann kann natürlich keiner mehr was sagen. Das ist natürlich auch nicht so zielführend, vor allem, wenn gerade irgendwas passiert und beide Mikros sind aus, schwierig. Vor allem musst du dich natürlich dann auch immer abstimmen. Wenn einer was sagen will, dann muss der andere natürlich dann in dem Moment auch still sein und seinen Satz beendet haben. Und manchmal hast du da gar nicht die Zeit dazu, weil es vielleicht auch wirklich was Dringendes ist, das so zu regeln. Das lässt sich manchmal schwer vermeiden, was früher halt nicht so aufgefallen ist. Jetzt werden die ganzen Nostalgiker sich freuen. Als die Formel 1 lauter war, haben die Motorengeräusche das Ganze überdröhnt. Da hast du es nicht gehört. Aber nachdem die Formel 1 leiser geworden ist, hast du natürlich auch keine Motorengeräusche mehr, die das dann überdecken, wenn du dann vielleicht mal so ganz leise im Hintergrund was gehört hast. Das ist auch ein Problem. Wir haben dann im Laufe der Saison, glaube ich, andere Headsets, also Kopfhörer und Mikros, die ein bisschen genauer auf den Mund ausgerichtet waren. Also wir haben da schon ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, ganz abstellen konnten wir es dann nicht.
Dann noch eine kleine lustige Frage für mich ganz persönlich, ich mein bester Freund. Wir haben immer so einen Dosenklickern von euch mitbekommen. Wer von euch hat denn Energy Drinks konsumiert? während der Sessions?
Dosen klickern.
Irgendwer,
also eigentlich, ich
habe keine Dose aufgemacht oder so.
Der mag eigentlich auch nicht.
Ja, verrückt, dann hört
es muss dann was anderes gewesen sein. Also ich habe nur Wasser getrunken aus Plastikflaschen.
Ah, okay, alles klar. Dann haben wir
keine Dosen. Also ich weiß, dass der Schack ein großer Freund von Dosen war, aber also ich nicht. Ich habe nur Wasser getrunken.
Okay. Genau, aber das war tatsächlich, glaube ich, die Jacques Schulz-Zeit noch, Kevin. Das ist uns auch immer aufgefallen.
Okay,
und ganz viele Leser haben da auch immer wieder Beiträge dazu geschrieben. Das fand ich ganz amüsant.
Ja, also das weiß ich. Der Jacques hat viel Dosen verkonsumiert da oben, aber ich habe eigentlich nur Wasser getrunken.
Okay.
Also ganz selten, dass ich vielleicht mal, ich habe vielleicht mal Cola oben gehabt zur Not, ja, wenn ich irgendwie im Unterzucker war vielleicht, sowas vielleicht, aber eigentlich. Also würde behaupten, in den 5 Jahren, wenn es 10 Dosen waren, die ich getrunken habe da oben, dann ist es viel.
Ah, okay. Dann noch eine ganz interessante Frage, vielleicht mit Hinblick auf das, was du in deiner Kommentatorenkarriere ja schon vorher erlebt hast in Sachen Motorsport. Du hast ja GP2 auch kommentiert mit Sven Heidfeld bei Sky. Wie groß war der Unterschied zwischen dem Kommentieren aus dem Studio und dem Kommentieren vor Ort mit Marc Surer? Und wie lange hat es für dich gebraucht, bis deine Akklimatisierungsphase vorbei war und du richtig angekommen bist? Andreas Beermann will das wissen.
Also natürlich schon ein großer Unterschied, wenn du direkt vor Ort bist. Das kann der Christian bestätigen. Wenn du siehst, wie groß die Anlagen sind und was da überhaupt alles ist und wie es da überhaupt ausschaut. Und wenn du die Autos halt auch mal direkt aus der Nähe sehen kannst. Das ist schon ein großer Unterschied. Fürs Kommentieren, wenn man ehrlich ist, also direkt der Job an sich, ist es jetzt nicht so der ganz große Unterschied, weil du kommentierst ja in der Regel eigentlich sowieso vom Fernseher weg beim Motorsport, ja, weil du ja nicht die gesamte Strecke überblicken kannst. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. In Shanghai kannst du fast alles sehen von der Kommentatorenkabine aus. Und dann, lass mich mal überlegen, wird schon schwierig. Dann siehst du eigentlich schon, also mir fällt eigentlich jetzt so spontan keine andere Rennstrecke ein, wo du aus dem Fenster fast alles siehst. Das ist eigentlich nur Shanghai. Und deswegen kommentierst du eigentlich sowieso nur vom Fernseher weg. Wo es natürlich ein großer Vorteil ist, ist dann, wenn die Kommentatorenkabine gegenüber der Boxengasse ist, dann siehst du natürlich in die Boxen rein. Das ist bei den meisten Rennstrecken der Fall. Oder zumindest kannst du erkennen, wenn sich jemand zum Boxenstopp zum Beispiel bereit macht oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt beim Boxenstopp, da musst du aber natürlich auch genau gerade in dem Moment auch dahin gucken. Das ist natürlich schon selten, dass du das dann auch genau erwischst, sind wir ehrlich. Also prinzipiell rein das Kommentieren ist jetzt nicht so der ganz große Unterschied. Was natürlich ein mega Unterschied ist, ist, wenn du drumherum halt alles mitkriegst, wenn du dich mit Kollegen unterhalten kannst, sei es jetzt Journalistenkollegen oder du hast direkten Zugriff auf die Fahrer, du hast direkten Zugriff auf Ingenieure. Prinzipiell, du kannst dir Termine machen, kannst versuchen, mit den Leuten zu sprechen, verstehst viel, viel mehr, als wenn du irgendwo ganz woanders sitzt und das da gar keine Möglichkeiten hast, direkt mal nachzufragen und dich um irgendwelche Sachen zu kümmern. Und was natürlich jetzt den Part des Experten anbelangt, so muss ich sagen, war das mit Sven super für mich ganz am Anfang, um da überhaupt reinzukommen, um erstmal das auch zu lernen, wie ist das mit jemandem zusammen zu kommentieren. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, da musst du dich auch umgewöhnen, wenn neben dir jemand sitzt, wie ist das das Verhältnis, wer ist, was sagt der eine, was sagt der andere? Es ist ja eigentlich auch relativ logisch, dass du im Laufe deiner Zeit als Formel 1 oder Motorsport-Kommentator gewisse Dinge auch erkennst, die eigentlich jetzt eher zum Experten gehören, die der Experte beurteilen sollte. Und da finde ich, ganz persönlich, muss es halt eigentlich schon eine klare Trennung geben. Was sagt der Kommentator? Was sagt der Experte? Wenn ich erkläre, ob der jetzt da der Fahrer XY falsch in die Kurve fährt, muss ich sagen, das muss der Experte erklären. Ich sehe es vielleicht auch und weiß es auch, aber das darf ich dann nicht sagen, sondern das muss der Experte sagen. Das heißt, da ist es dann die Kunst, die Dinge, die sich vielleicht der Zuschauer zu Hause auf der Couch fragt, so zu formulieren und zu fragen, dass sie dann der Experte beantworten kann, auch wenn ich es vielleicht selber wüsste. Aber da musst du als Kommentator, das ist zumindest meine Auffassung, einen Schritt auf die Seite treten oder nach hinten treten und das Feld dem Kommentator dem Experten überlassen. Und das konnte ich natürlich mit Sven super üben, da reinkommen. Und dann war ich auch bereit, dann mit Marc das Ganze zu machen. Und ja, wie lange die Eingewöhnungszeit gedauert hat, das ist immer schwer selber zu beurteilen. Aber ich glaube, dass es relativ fix ging.
Dann habt ihr ja auch sowas wie Marc im Visier zum Beispiel gemacht, also so außerhalb des Studios, diese Segmente, die ihr dann natürlich noch während oder zwischen den Sessions irgendwie aufgenommen habt. Und du hast natürlich auch einige Aktionen mitgemacht, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an diese Boxenstopp-Geschichte mit Red Bull, du bist mit Lewis Hamilton Go-Kart gefahren. Freddy fragt, ob du die ein oder andere lustige Anekdote mit einem der Fahrer hast, die du so erzählen kannst.
Das mit Lewis war ganz witzig prinzipiell, weil der Lewis, also das kommt natürlich immer in diesem Filmchen immer ein bisschen anders rüber, als es dann in Wirklichkeit ist. Der Lewis kam da an und ist zwei Runden gefahren und dann ist er wieder gegangen. Wir waren aber, glaube ich, 6 Stunden in dieser Halle.
Ja.
bis es dann losging und ich habe dann auch ein kurzes Interview mit ihm führen dürfen, aber ich durfte nur 2 Fragen stellen und nach der ersten Frage hieß es schon Stop Now. Das war der Betreuung von Lewis Hamilton. Also das ist oftmals halt nicht ganz so einfach. Das kann der Christian, glaube ich, auch bestätigen bei solchen Aktionen, wenn dann Journalisten dann mit dabei sind. Ist es manchmal schwierig. Also was ich sagen muss, mit Nico Rosberg zum Beispiel habe ich mal Tischtennis gespielt. Das war großartig. Das war sehr, 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 sehr lustig. Und der Nico ist zum Beispiel jemand, der mega gut Tischtennis spielt. Also so richtig, richtig, richtig gut. Ich habe da zwar verloren, aber ich war froh, dass ich überhaupt einen Punkt gemacht habe, weil der ist von der Art und Weise, wie er da spielt, unglaublich, unglaublich stark. Und bei der Boxenstopp-Nummer, in Mexiko war das damals, da hat der Daniel, da war ich mit dem Daniel an einem Reifen. Er hat ihn abgenommen und ich habe ihn draufgesteckt, den neuen. Und da ist der Daniel mit seinem Fuß auf den Frontflügel vom Red Bull draufgestiegen. Was natürlich das Schlimmste ist, was du machen kannst. Ja. Es war das Auto von Max, mit dem wir das gemacht haben. Und da hat er so ein kleines Flügelchen abgetreten. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Ich war froh, dass es nicht ich gemacht habe. Das hat aber keiner gefilmt und wir durften es auch nicht zeigen.
Ah, okay. Aber jetzt wisst ihr es, jetzt habt ihr das gehört. Daniel Ricciardo, der kleine Schelm. Ja, der wollte.
Ja, ja, es war aber er hat gesagt, es war unabsichtlich. Ja, sorry, okay. Max, hat er gemeint.
War an der
Lust? Ich kann vielleicht noch was beitragen, Kevin, zu dem Punkt, den der Sascha gerade vorhin angesprochen hat, mit vor Ort sein versus zu Hause. Also ich glaube, inzwischen in der heutigen Zeit kriegst du wirklich zu Hause auch fast alles mit, weil gerade wenn es eine größere Redaktion ist, wie jetzt bei uns beim Motorsport Network, also ich habe alle Medientermine als Audiofiles zu Hause rumliegen und höre mir die dann auch jeden Abend, teilweise noch im Bett mit dem iPad oder mit dem Handy, irgendwie alle durch und du kriegst da schon wirklich viel mit. Aber was, glaube ich, den Usern zu Hause, und das geht auch manchmal aus Kommentaren hervor, nicht ganz so klar ist, dass es natürlich nicht da endet, wo die sozusagen offiziellen Interviews stattfinden, sondern da, wo es journalistisch meistens wirklich interessant wird, das ist, wenn du abends noch mit irgendjemandem zusammenstehst oder zusammensitzt und vielleicht ein Glas Wein trinkst auch mal, und dann, man nennt das im journalistischen Jargon off-record plauderst, weil da kommen dann halt Infos rüber, die jemand in dem Interview, das gedruckt oder ausgestrahlt wird, einfach nicht gesendet werden oder nicht gesagt werden. Und das ist natürlich das, wo man dann die sogenannten Scoops auch teilweise rüberbekommt, wo man natürlich auch die Quelle nicht nennen kann, weil das ausdrücklich so vereinbart war, aber wo man sehr wohl weiß, das stimmt und das auch Hand und Fuß hat. Und wir merken ganz häufig bei diesen Geschichten, wo du halt nicht eine Quelle explizit nennen kannst, dass die Leser dann häufig meinen, ja, das saugen die sich wieder aus der Nase. Also das ist natürlich nicht so. Und das ist das, was du natürlich von zu Hause oder würdest du jetzt in München sitzen, zum Beispiel Sascha oder ich im Office sozusagen in der Koordinierungsstelle, das kannst du halt zu Hause nicht machen.
Nee, das kannst du nicht machen, das ist richtig. Das meinte ich eben, dass du in Kontakt treten kannst mit den Leuten oder auch mit Fahrern. Ich habe mich oft mit Fahrern nochmal kurz unterhalten nach der offiziellen Presserunde. Es gibt Fahrer, die kannst du, weißt du ja selber, eigentlich relativ easy ansprechen und mit denen mal kurz plaudern und wenn es auch nur 5 Minuten sind und die halt auch Dinge auch mal erklären lassen. Also gerade jetzt mit den deutschen Fahrern war das halt großartig. Da kannst du auch mal zum Nico Hülkenberg gehen und kannst sagen, Mensch, erklär mir das mal bitte. Warum machst du das so und so? Warum schaltest du da so? Oder warum nimmst du den Reifen? Erklär mir das mal. Wie verhält er sich? Und dann redet er auch, wie du gerade gesagt hast, off record erklärt er das, was Sache ist und warum und weshalb. Dinge, die du dann natürlich auch so nicht erzählen kannst, die aber deinen Horizont erweitern und dir dann auch das Verständnis für manche Dinge dann auch ja, nahe bringen. Oder auch aerodynamische Sachen, ja, solches, oder gerade auch mit Energierückgewinnung. Warum verteilt ihr das so und so, ja, die Kraft, oder wo bremst du, damit du noch ein bisschen was auflädst? Solche Sachen, ja, das ist nur zum Verständnis, was dann halt auch meiner Meinung nach auch, ja, den Kommentar dann ein bisschen anreichern und von der Qualität her höher machen. Das kriegst du halt dann nur durch solche Gespräche, und solche Gespräche führst du natürlich nicht in München, ja, wenn du in München sitzt.
Ja, und es gibt auch so ähnliche Fälle, wo du, bevor du das eigentliche Interview machst, dich noch über irgendein politisches Thema unterhältst, und der, mit dem du sprichst, kotzt total über das Konkurrenzteam ab, und im Interview gibt es dann entweder keinen Kommentar oder eine völlig harmlose Aussage dazu. Ja. Also da ist dann ja auch Aufgabe des Journalisten, das ein bisschen zu sortieren, und vor allem, ich glaube, das ist das höchste Gut, die Quelle auch entsprechend zu schützen und natürlich nicht zu nennen dann.
Klar.
Absolut. Wir machen nochmal eine kurze Pause und gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Das Osterspezial mit Sascha Roos. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Ibernari! Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und unser Stargast Sascha Roos mit unserem kleinen Osterspezial. Wir haben so ein bisschen über die Abläufe gesprochen bislang bei den Formel 1 Übertragungen, die dann vor Ort sind. Sascha, Dennis Rohmey möchte gerne wissen, wenn dann mal alle Briefings gelaufen sind, alle Sessions gelaufen sind und du quasi Feierabend für den Tag hast, was machst du typischerweise vor Ort, wenn es nichts mit der Arbeit zu tun hat? Besuchst du zum Beispiel Sehenswürdigkeiten?
Also meistens ist es so, dass ich dann um die Strecke jogge. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist so. Also ich habe eigentlich immer meine Laufsachen dabei gehabt und bin dann um die Strecke gelaufen. Zum einen, um ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Wahnsinn, von der Hektik, die da ist, und ja, für mich auch so ein bisschen zu sein. Und zum anderen, ja, machst du auch ein bisschen Sport, schadet auch nicht. Und der positive Nebeneffekt ist, dass man natürlich dann, wenn man um die Strecke joggt, die Strecke kennenlernt. Also jetzt, klar, weiß ich, wie die Strecken laufen, verlaufen und wie die sind, aber wenn du natürlich selber drüber läufst und joggst und so, siehst du das Gefälle, du siehst die Asphaltbeschaffenheit, du siehst die Curbs, schaust dir Bremszonen an während des Laufens. Also das war großartig. Es hat richtig Spaß gemacht, war auch toll. Du triffst auch manchmal andere Fahrer, die dann da rumlaufen. Und das war top. Und meistens ist es so, ja, mit Sehenswürdigkeiten anschauen ist das eher schwierig, weil bis wir von der Strecke dann gekommen sind, war es dann meistens abends, 19 Uhr, 19:30, sowas. Die schreibenden Journalistenkollegen, Christian, du weißt, sind manchmal noch länger dann noch an der Strecke gewesen, oftmals, um noch die Berichte fertig zu machen. Und dann kommst du irgendwann in dein Hotel, dann duschst du, dann gehst du was essen, meistens im Hotel oder ums Hotel rum. Und dann war es das eigentlich auch schon, weil am nächsten Tag bist du ja wieder ab 8:30, 9 an der Rennstrecke spätestens. Und meistens ist es auch so, dass die Hotels ja nicht direkt neben der Rennstrecke liegen, sondern man auch ein bisschen Fahrzeit hat. Früh musst du noch ein bisschen Stau mit einkalkulieren, abends vielleicht auch, hängt auch vom Ort ab, wo man ist. Also die Möglichkeit, sich da parallel noch irgendwie groß was anzugucken, das ist relativ gering. Das geht ja manchmal bei Rennen in Übersee, jetzt wie Australien zum Beispiel zum Saisonauftakt, wenn du da halt mittwochs ankommst, hast du schon ein bisschen Zeit, dir dann mal was anzuschauen danach, aber eigentlich ist das relativ schwierig. Bei so Rennen, die dann aufeinander folgen, sogenannten Back-to-Back-Rennen, da geht's dann schon, weil wir dann, wenn Sonntag das Rennen rum ist, Montag, Dienstag frei haben, Mittwoch müssen wir dann ja wieder an der Rennstrecke sein. Da kann man dann, je nachdem, wie man sich dann den Flug legt, entweder bleibt man dann noch 2 Tage länger an dem Ort, an dem das Rennen vorher war, oder man reist früher zum nächsten Ort und da hat man dann schon die Möglichkeit, sich was anzugucken. Aber prinzipiell sind wir ja zum Arbeiten da und so viel Zeit für Sightseeing hast du dann nicht. Und bei mir ist es auch so, dass ich mit Familie natürlich auch immer relativ knapp angereist bin und dann auch relativ fix wieder nach Hause geflogen bin. Weil wenn man 20, 21 Rennen in der Saison macht, dann ist man schon so im Schnitt 130, 140 Tage weg und unterwegs.
Vielleicht ganz kurz eine kleine Exkursion. War deine Frau froh, als sie gehört hat, dass Sky die Formel 1 nicht mehr macht?
Nein, ich sag mal, jein. Also richtig froh natürlich nicht. Aber klar, ich meine, meine Kinder sind 9 und 6. Da ist natürlich schon auch gut jetzt für die Familie, und das ist auch meine ganz persönliche Einschätzung, ist natürlich schon auch gut, wenn ich mehr daheim bin. Also das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Aber jetzt mal ganz, ganz normal oder nüchtern betrachtet, nee, weil sie weiß natürlich auch, wie viel Spaß mir das gemacht hat und wie wichtig mir das war.
Dann, welche Strecke ist am anstrengendsten zu joggen?
Spa.
Habe ich mir gedacht. Alleine wegen Eau Rouge wahrscheinlich.
Ja, die Eau Rouge ist gar nicht so das ganz große Problem, weil das ist relativ schnell rum, wenn du da hochgelaufen bist. Aber nach der Eau Rouge, die Camel Straight, ist ungefähr so 1 Kilometer lang, die zieht sich eklig, also geht auch schön bergauf, so ein bisschen, das sieht man gar nicht so wirklich am Fernseher, aber das ist echt widerlich. Und dann die letzten 1,2 Kilometer Blachimont und da hoch, da geht's auch bis zur Busstop, geht auch schön bergauf, so richtig eklig, also ist wirklich widerlich. Und wenn du dann schon irgendwie 6 Kilometer in den Beinen hast und dann musst du dann nochmal so 1 Kilometer stetig bergauf laufen und du siehst ganz hinten irgendwie Start und Ziel die Tribüne und denkst dir, ach, da ist es ja gleich, nee, das ist dann schon noch ein Stück.
Ist Spa auch eine deiner Lieblingsstrecken?
Ja. Ja. Also Spa ist von der Art und Weise, wie sie ist, schon einzigartig. Also das ist schon eine gigantische Strecke. Aber ich habe immer eigentlich so die Strecken oder die Veranstaltungsorte unterteilt in, was bietet die Stadt so generell, wie kannst du da übernachten, wie ist dort die Möglichkeit, irgendwie auch was essen zu gehen und jetzt nicht nur dich von Pommes zu ernähren, wie jetzt in Spa. Wie kommst du da überhaupt hin? Und da muss man sagen, ist halt Melbourne als Saisonauftakt schon mal großartig. Das ist super da. Das ganze Flair, die Menschen dort, also das ist natürlich auch ein Faktor. Wie sind die Leute, die dort leben? Das ist in Australien großartig. Es ist wirklich toll. Dann Kanada, Montreal finde ich super. Sowohl Strecke, Stadt, als auch Menschen. Und dann ist Austin natürlich von seiner Art, wie es ist, auch toll. Also Austin als Stadt ist schon mal sehr beeindruckend, oder die Menschen dort sind sehr, sehr nett auch, und die Strecke finde ich auch gut, prinzipiell.
Jetzt hast du Positivbeispiele genannt. Gab es auch Orte, an die du weniger gerne hingeflogen bist?
Oh, prinzipiell bin ich überall ganz gern hingeflogen, weil es immer was Besonderes war und ist. Sochi ist jetzt nicht so abwechslungsreich. Da ist es eher karg, und meistens war es auch, ich weiß auch nicht, irgendwie war Sochi, ich bin da nicht so wirklich mit warm geworden. Hat auch keine Atmosphäre, leider. Witzigerweise, das werden vielleicht jetzt viele nicht verstehen, Monaco finde ich auch jetzt nicht so toll. Also klar ist es super, das mal zu sehen mit den Booten, und das ist auch beeindruckend, und da bemühen sich auch alle. Aber es ist für uns zum Arbeiten her mit der stressigste Grand Prix. Christian, kannst du bestätigen, ne?
Ja, absolut. Und ich würde da noch einen anderen Grand Prix in die Waagschale werfen, aber jetzt eher positiv bemerkt, weil man muss Manama nicht mögen. Aber was ich immer toll fand in Bahrain, ist der Paddock, weil der ist super modern von den Facilities her, und der hat so richtig irgendwie einen Marktplatz-Flair. Also das ist so richtig irgendwie gefühlt Begegnungszone, weil er auch nicht zu groß ist. Also der hat genau die richtige Größe. Also muss ich sagen, Bahrain fand ich immer zum Arbeiten wirklich toll. Auch die Wege sind kurz, du bist ruckzuck draußen im Paddock. Das ist echt klug angelegt.
Ja, stimmt. Vor allem jetzt, seitdem die nachts fahren, ist es auch besser. Also tagsüber fand ich es, das war am Anfang so, fand ich es jetzt eher schwierig, weil es auch echt sau heiß war. Aber abends, vor allem hat man auch dann die Fernsehbilder waren natürlich jetzt abends auch deutlich, deutlich stärker mit dem Flutlicht, als jetzt tagsüber diese karge Felswüste da, diese auf der Schotterinsel.
Und kleines Detail am Rande, mir ist irgendwann mal aufgefallen in diesem Paddock in Bahrain, dass es da Vogelgezwitscher gibt. Und ich dachte, ja, wo kommt denn dieses Vogelgezwitscher? Ich sehe ja nirgendwo Vögel, aber es gab da immer Vogelgezwitscher, bis mir irgendjemand tatsächlich gesagt hat, die haben in den Palmen versteckt Lautsprecher, wo die das einfach simulieren.
Ja, da sind die Lautsprecher drin. Das hat man auch jemand erzählt. Ich habe auch gesagt, wo kommen denn die ganzen Vögel her? Aber ja. Schön getarnt.
Gibt es eigentlich an der Strecke, wenn ihr dann wieder hinkommt zu den Sessions oder auch danach, sowas wie eine Kameradschaft unter den deutschsprachigen Teams? Also gibt es Kontakt zu den Kollegen von RTL und ORF? Tauscht man sich aus oder geht man mal zusammen essen?
Ja, fragt
Carsten Duchon?
Ja. Wir haben eine super Gemeinschaft gehabt immer. Also das war war immer toll. Also man hilft sich aus, man, wenn man irgendwas weiß, sagt man es dem anderen, gibt Hinweise, fragt nach, bekommt auch eine Antwort, auch wenn es um irgendwelche Einschätzungen geht, ja, wie hast du das gesehen, wie findest du die Aussage, wie können wir damit umgehen? Und nicht jetzt nur unter den Fernsehkollegen, auch unter den Printjournalisten, auch da, es ist eine große Kameradschaft da. Also man teilt sich schon irgendwie gegenseitig mit. Wenn man natürlich ein Exklusivinterview hat und es gibt da irgendeinen Hammer, der da verkündet wird, dann natürlich nicht. Das ist schon klar, aber jetzt so direkt, dass man irgendwie diejenigen als Feinde oder Gegner oder irgendwie so sieht, also auf gar keinen Fall.
Ja, im Endeffekt waren es ja immer verschiedene Länder und verschiedene Empfangsarten, ne? Also im Endeffekt hat ja jeder so sein Metier, sein Publikum. Und wie ist das mit Fans? Ich meine, wir haben uns kennengelernt, Hockenheim 2016. Ja, da haben wir es mal geschafft, dann kurz bevor es dann für dich reinging in dieses Medienzentrum. Wie viel nimmst du aus Kontakt mit Fans an der Strecke mit? Gibt es da auch mal was, wo du sagst, so, oh ja, das binde ich dann in meinen Kommentar auch ein? Oder wie ist das so für dich gewesen, auch mit den Fans zu interagieren an der Strecke?
Ja, schon schön. Also das war mit Sicherheit toll. Also es gibt halt leider zu wenig Berührungspunkte, weil es halt doch sehr abgeschlossen ist und oftmals halt die Fans da gar keinen Zugang haben, irgendwie auch nah ranzukommen an Leute. Das ist ja der große Nachteil der Formel 1. Das ist ja in anderen Rennserien deutlich, deutlich offener und schöner und besser gestaltet, als das bei der Formel 1 der Fall ist. Ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren auch wieder ein bisschen lockert und besser wird, dass man da mehr Kontakt miteinander hat. In Monaco zum Beispiel ist es auch sehr gut eigentlich, weil man da, oder war es bisher so gut. Ich glaube, letztes Jahr haben sie angefangen, da Tickets zu verkaufen für diesen schmalen Streifen vorm Fahrerlager an dem Zaun. Aber da hat man eigentlich auch relativ oft Kontakt gehabt mit Motorsportfans, die auch sich austauschen wollen. Und das finde ich super. Also wenn ich überlege, ich habe in der Zeit, in der ich das gemacht habe, ganz oft mit Motorsportfans, mit deutschsprachigen, auch mit englischsprachigen, die einen vielleicht irgendwie erkannt haben oder kennen, über Motorsport diskutiert und gesprochen. Also auch Abu Dhabi im Übrigen waren immer oft viele Deutsche da, die dann am Donnerstag, wenn die Boxengasse offen war und man sich die Autos ein bisschen angucken konnte als Motorsportfan, waren viele, die mich angesprochen haben, mit denen ich dann ja über die aktuelle Situation gefachsimpelt habe, ja, mehr oder weniger. Da sind ja ganz viele dabei, die mega im Thema sind und sich super auskennen.
Dann eine ganz interessante Frage, die wir uns ja zurzeit auch stellen, und damit kommen wir auch so ein bisschen auf das, was jetzt gerade so los ist. Letztes Wochenende, der Saisonstart, Sky nicht mehr dabei. Dir hat man die Enttäuschung auch angemerkt, auch darüber, wie du zum Beispiel über deinen Twitter-Account @sky_sascha_r agiert hast. Und über die RTL-Kollegen wurde viel erzählt, wurde auch... ich will nicht sagen, es gab einen Shitstorm, den gab es so gesehen, fand ich jetzt nicht, aber auch wir hier bei Starting Grid sind auch hart mit ihnen ins Gericht gegangen, vielleicht auch zu hart, weiß ich nicht. Da ist bei uns eines der größten Punkte ist der Patriotismus. Ja, natürlich, wir sind hier deutschsprachig, wir sind hier in Deutschland, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, und das war eigentlich das, was ich ganz schön fand bei Sky, es war ein Stück weit ausgewogener. Ja, es wurden auch noch andere Fahrer erwähnt und über sie gesprochen, als jetzt über Sebastian Vettel oder auch Nico Hülkenberg jetzt. Wie viel Patriotismus darf und sollte ein Kommentator haben? Du kommentierst ja auch Fußball zum Beispiel, du kommentierst auch Tennis bei Sky oder Handball, auch da ja Spiele mit deutscher Beteiligung. Ist das manchmal ein bisschen zu viel? Würdest du dir manchmal ein bisschen mehr Ausgewogenheit wünschen und wie hast du es gehalten?
Ja, ich finde schon, dass man ein Hauptaugenmerk auch auf die deutschen oder deutschsprachigen Fahrer legen sollte. Gibt dabei natürlich auch deutschsprachige Teams. Ja, wenn du jetzt hier Sauber oder Alpha Sauber nimmst oder Mercedes, wo jetzt aktuell kein deutscher Fahrer ist. Ich finde, man sollte schon ausgewogen das Ganze sehen. Man muss allerdings auch berücksichtigen, gerade jetzt, was die Kollegen von RTL anbelangt, dass die ja auch ein breites Publikum ansprechen müssen und wollen und sollen. Also da sind ja oft auch Zuschauer dabei, die jetzt vielleicht nicht die ganze Saison verfolgen, wie das vielleicht bei Sky der Fall war, wo auch ja die Art und Weise, wie man kommentiert, vielleicht auch anders ist. Also das muss man einfach auch so sehen und das ist auch, finde ich, auch vollkommen in Ordnung und gerechtfertigt. Und dazu muss man natürlich auch sagen, ich meine, RTL kann ja prinzipiell jetzt mal nichts dafür, dass die Formel 1 nicht mehr bei Sky zu sehen ist. Also deswegen sollte man da auch mit dem Urteil und der Kritik, finde ich, ja, vorsichtig sein. Also das generell mag ich das nicht, wenn man dann da so da drauf klopft, um ganz ehrlich zu sein. Aber mit Sicherheit muss man natürlich schauen, dass man von den Fahrern jetzt keinen vergisst und sich nicht da nur auf ein paar Namen dann fokussiert. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt bei den Kollegen bei RTL so der Fall ist.
Okay. Christian, du hast auch noch ein paar Fragen mitgebracht.
Ja, vor allem, Sascha, du hast angesprochen, du hast das Rennen zu Hause von der Couch aus gesehen. Und das war jetzt nach ein paar Jahren, wo du vor Ort warst, doch eine neue Erfahrung. Erzähl doch mal, wie das jetzt war. Hast du dich da nachts aus dem Bett gequält fürs erste und dritte freie Training? Hast du da dein iPad noch dabei gehabt mit der Timing-App? Wie müssen sich die Hörer das vorstellen, wenn Sascha Roos zu Hause Fernsehen guckt?
Ja, also ich habe die Timing-Page natürlich im Blick gehabt. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt am iPad und mit dem Rechner. Versucht dort so viel Infos zu bekommen, wie nur ging. Also was ich früher ja auch immer hatte. War ein bisschen schwieriger als vor Ort, um ehrlich zu sein. Ich habe mir jetzt die erste Trainingssession nicht angeguckt. Die habe ich nicht gesehen, die habe ich mir aufgenommen und habe sie mir dann erst später angeguckt. Qualifying habe ich mir live angeguckt und das Rennen auch. Das Rennen allerdings mit meinen Kindern, weil die waren auch schon wach. Dann haben wir uns das zusammen eben auf der Couch angeguckt und ich habe halt sowohl zugeguckt, zugehört, als auch parallel Timing Page mir angeschaut.
Mhm. Und natürlich fleißig bei uns gelesen, hoffe ich.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Hintergrundinformationen habe ich mir natürlich da geholt, sehr klar.
Auch eine andere Frage, die ich habe, die meisten unserer Hörer und auch unserer Leser, glaube ich, kennen dich in erster Linie aus dem, was du in der Formel 1 tust. Aber der Kevin hat es gerade schon angesprochen, du machst natürlich viele andere Dinge. Erklär uns doch mal, sitzt du jetzt die ganze Zeit zu Hause und drehst Däumchen oder was hast du sonst noch so zu tun gerade?
Nee, ich bin schon ausgelastet, so ist nicht. Also ich mache halt parallel ja noch, also das habe ich ja schon während der Formel-1-Zeit gemacht, Fußballspiele kommentiert für Sky. Das mache ich nach wie vor. Handball ist jetzt noch dazugekommen. Das hatte ich zwar auch schon in den letzten Monaten der letzten Rennen parallel noch gemacht, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie das jetzt aktuell der Fall ist. Tennis hatte ich schon vor der Formel 1 mal gemacht, Wimbledon zum Beispiel, aber das ist jetzt auch vermehrt noch dazugekommen und parallel arbeite ich noch beim Radio bei Antenne Bayern und bin dort auch noch, also ich habe eigentlich schon viel zu tun, also es ist jetzt nicht so, dass ich daheim sitze und nichts mache und mich langweile, gibt schon genug Aufgaben momentan, die es mir jetzt nicht langweilig werden lassen.
Ja. Und du stehst ja bestimmt in Kontakt mit deinen Kollegen, also an vorderster Front und wahrscheinlich den meisten Hörern auch im Begriff, natürlich Marc und Tanja. Was machen die denn jetzt, sofern du das weißt?
Ach, die sind ähnlich beschäftigt. Also ich glaube, der Marc genießt das jetzt, soweit ich das jetzt beurteilen kann, dass er jetzt auch ein bisschen Zeit hat für seine Frau und für seine Tiere. Und bei der Tanja ist es ähnlich. Also ich glaube, die genießt das jetzt auch, wobei natürlich klar ist, dass für uns die große Leidenschaft der Motorsport ist und es auch immer bleiben wird.
Ja, der Marc hat uns ja in der letzten Ausgabe von Starting Grid erzählt, dass auch dieses, weil in Foren und so weiter wurde ganz viel drüber diskutiert, F1 TV und ob das denn vielleicht mit dem Kommentar von Sky laufen könnte, also mit dem alten Team, das ihr sozusagen wart. Nun wissen wir, dass dieses Jahr die Entscheidung gefallen ist, dass der RTL-Kommentar da eingespielt wird, aber vielleicht kannst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen. Ist denn da was dran an diesen Gerüchten und wenn ja, wie ist da der aktuelle Stand?
Also momentan ändert es, glaube ich, oder wird sich nichts dran ändern. Also es ist schon so, dass der Kommentar von den Kollegen von RTL dort zu hören sein wird. Aktuell läuft das ja noch nicht. Also das haben sie ja leider nicht hinbekommen für das Rennen in Australien. Ich hoffe, dass das jetzt dann für das nächste Rennen dann funktionieren wird. Und wir sind da schon in Kontakt mit den Kollegen und ja, momentan ist es so, ich glaube, die größte Baustelle ist für die jetzt erstmal, dass das Ding überhaupt funktioniert. Und weitere Dinge muss man halt erstmal abwarten und schauen, wie das dann funktioniert und ob es dann auch so Zuspruch findet, dass die Formel 1 sagt, ja, wir versuchen dort praktisch ein eigenes, wirklich echtes Programm zu machen und jetzt nicht einfach nur eine Tonspur aufzuziehen, um dort einfach mal deutsche Stimmen dann hören zu können. Also das hängt halt jetzt ganz davon ab, wie das Ding erstmal funktioniert und ob es funktioniert und wie viel Interesse von den deutschen Zuschauern überhaupt da wäre, dort wirklich ernsthaft mit letzter Konsequenz eigenes Programm zu machen.
Ja, der Kevin hat es vorhin auch schon mal gesagt. Man merkt an deinem Twitter-Account, dass dir das durchaus fehlt und dass du, glaube ich, ganz gern in Australien gewesen wärst. Wird denn diese Formel 1 zur Sucht, also auch in einer Position wie deine war, nämlich als Kommentator, und unterscheidet sich das von anderen Sportarten? Weil ganz selten, also ich habe mit Ernst Hausleitner vom ORF auch mal drüber gesprochen, der mir sagt, er macht ja auch Skifahren und so weiter, aber er sagt, Formel 1 ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine ganz andere Nummer. Der Ernst hat mir damals erzählt, war natürlich in Österreich eine besondere Situation, weil der neue Mr. Formel 1 nach Heinz Brüller sozusagen, das war ein Riesending, das ist vielleicht in Deutschland ein bisschen anders, aber er meinte, plötzlich gab es dann auch Anfragen von Boulevardmagazinen um Home Stories und solche Geschichten. Also vielleicht kannst du uns auch da ein bisschen mitnehmen, wie denn die Formel 1 da vielleicht aus der Kommentatorposition anders ist, als das andere Sportarten sind.
Also es ist definitiv anders. Ich glaube, ich kann es schon noch ganz gut beurteilen, weil ich ja auch Fußball mache und da auch gewisse Dinge schon mitbekommen habe und ich auch schon bei fürs Radio zum Beispiel bei Champions League Finals war und bei Weltmeisterschaften und Dinge halt auch erlebt habe, die in einem ganz großen Rahmen stattfinden. Man kann es ja jetzt nicht in Formel 1 Rennen vergleichen mit einem normalen, in Anführungszeichen, Bundesligaspiel. Das ist schon was ganz was Besonderes. Das ist auch das, was ich Freunden und Kollegen oft immer sage. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Formel 1 Grand Prix in dem Land ist vom Aufkommen her so wie ein Champions League Finale oder teilweise sogar wie ein WM Finale oder sowas. Da ist ein Aufgebot an Menschen, an Kollegen, an Journalisten. Das hat eine Strahlkraft, das ist mit nichts zu vergleichen und das findet 20, 21 Mal im Jahr statt. Das ist schon so, das kann man schon so in dem Kontext sehen und dementsprechend ist es natürlich auch was ganz was Besonderes, wenn man dafür arbeiten darf und damit dabei sein kann. Und logisch fehlt es einem. Also hätte ich ja den Job nicht wirklich mit letzter Konsequenz und Leidenschaft dann auch gemacht. Und da hängt natürlich viel dran. Es ist einfach eine tolle Geschichte, da mit dabei zu sein. Und die Arbeit an sich ist natürlich auch was Tolles. Wenn du mit einem guten Kollegen, einem guten Experten kommentieren darfst, wenn du relativ freie Hand hast in der Art und Weise, wie du kommentierst, wenn du, so wie es wir gemacht haben, ja, Social Media einbinden kannst und zwar selbstständig, ohne dass du das auf Druck machen musst, nur dir jemand sagt, das und das muss jetzt da und da stattfinden. Das hat's, finde ich, für mich halt so einzigartig und besonders gemacht, weil dass ich sowas Vergleichbares bisher nie machen durfte und auch nicht gefunden habe, dass es so ist. Und ich glaube, es gibt auch nichts Vergleichbares.
Matthias Gräfe fragt das nämlich, war das deine Idee mit den ganzen Twitter-Fragen oder war es die Idee von Sky?
Nein, es war meine Idee.
Sehr gut. Da haben wir das auch geklärt.
Habe ich auch selbst quasi verwaltet. Also es war jetzt auch nicht so, dass jemand kam und gesagt hat, so jetzt die Frage, sondern ich saß in der Kabine, der Marc hat schon ein bisschen kommentiert und ich habe parallel halt irgendwie geguckt, was kommt da gerade rein, ist irgendwas Interessantes dabei. Dann habe ich wieder die Zeiten gecheckt, habe wieder aktuell mich ums Renngeschehen gekümmert, dann habe ich wieder geguckt, wer schreibt was, was könnte jetzt irgendwie von Interesse sein und habe das dann selbstständig quasi eingebunden.
Okay, hast du noch ein kleines bisschen Zeit? Müssen wir noch eine ganz kurze Pause machen?
Ja.
Wunderbar, dann sind wir gleich nochmal da, hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal melden wir uns zurück mit dem Osterspezial von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Mein Name ist Christian Immervoll, der Chefredakteur unserer Partnerportale motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und unser Stargast des heutigen Tages, unser Osterei, Sascha Roos, der ehemalige Formel-1-Kommentator von Sky. Ja, ist doch schön, oder? Also ist doch so, so gehen wir mit dir quasi in die Osterfeiertag. Und ich glaube, ganz ehrlich, und wir sind noch nicht am Ende, aber die Ausgabe heute, ich glaube, die war für viele ein richtiger Hochgenuss, mal ein paar Sachen zu erfahren, die so rund um einen Formel-1-Grand Prix passieren. Und das zeigt auch das Interesse an dem, was ihr gemacht habt bei Sky, denn was wir viel gelesen haben, ist, wir wollen Sura und Roos zurück, wir wollen wieder diesen Kommentar haben, wir würden uns freuen, wenn die bei F1 TV auch dabei sind, und ich glaube, das kann man auch einfach so sagen, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an uns Fans, das hinzubekommen. Also gemeinsam müssen wir ja irgendwie auch den Machern von F1 TV, wenn es denn dann irgendwann mal kommt, sagen, ey, es lohnt sich, die beiden mit ins Boot zu holen, Tanja Bauer natürlich auch. Und deswegen, sagt es denen, ja, twittert an Liberty Media, an die Formel 1, schreibt Briefe dahin, sagt denen das, weil ich glaube, nur so kommt das wirklich richtig rüber bei denen. Und ich glaube, ein bisschen breiter gefächerter Kommentar, ein bisschen breiter gefächerter Art und Weise daran zu gehen. Und gerade weil man bedenken muss, dass bei F1 TV nun mal die Hardcore-Fans angesprochen werden. Genau wir, die hier Starting Grid machen, die Starting Grid hören. Also wenn ihr wollt, dass Sascha Roos, Marc Surer, Tanja Bauer wieder mit ins Team kommen, dann sagt es denen, die es zu entscheiden haben. Und lasst eure Stimmen sprechen über Social Media, über Briefe, über all das, was möglich ist. Denn ich glaube, nur so können wir auch mithelfen, dass das funktioniert. Und mir liegt das sehr am Herzen. Sage ich jetzt nicht nur, weil du hier bei mir in der Sendung bist, Sascha, sondern ich glaube, das wäre für viele ein ganz wichtiges Ding. Eine Frage eines Fans, die wir noch haben, und das geht dann wieder auf deinen Kommentar, auf den Kommentarstil zurück so ein bisschen. Eike Funke fragt, mich interessiert, inwieweit die TV-Stationen die Kommentatoren zum, er nennt es, Mainstream-Gelaber verpflichten. Das heißt, wie oft im Rennen muss der Undercut erklärt werden, wie oft die Reifenmischung, DRS und so weiter. Alles das, was die Leute in und auswendig kennen, die schon ewig Formel 1 schauen. Ich muss dazu sagen, dass ich seit 20 Jahren die Rennen nur auf RTL schaue. Da ist es eben so, dass viele Dinge zu jedem Rennen immer und immer wieder erklärt werden. Beim Fußball wird doch auch nicht jedes Mal erklärt, was abseits ist.
Ja, da muss ich aber die Kollegen von RTL wirklich in Schutz nehmen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Mhm. Ich meine, die haben natürlich auch wirklich Menschen da, die dann vielleicht nur 2-3 Rennen in der Saison gucken. Und denen muss man das natürlich schon erklären, um was es da geht. Weil es ist halt dann doch oft ein bisschen komplizierter als jetzt Fußball ist. Jetzt nehmen wir mal die Abseitsregel außen vor, aber prinzipiell ist es beim Motorsport schon ein bisschen komplexer und komplizierter. Insofern muss man natürlich schon auch darauf achten, dass man die Leute abholt, die ja vielleicht überfordert werden, wenn man es ihnen nicht erklärt. Und das sind Dinge, die bei uns auch, also wir haben nach jedem Rennen ein Feedback bekommen, einen sogenannten Aircheck. Da haben Menschen von Sky aus verschiedenen Abteilungen, teilweise auch gar nicht aus Sportabteilung, sondern da waren dann Leute von der Buchhaltung zum Beispiel da. Die haben den Auftrag, sich den Rennsonntag anzugucken, die Vorberichterstattung des Rennen und die Nachberichterstattung, und haben ihre Eindrücke wiedergegeben. Und da war wirklich häufig dabei die Tatsache und die Aussage, ich habe das nicht verstanden. Warum ist das so? Wieso darf der jetzt den Flügel aufmachen? Was bedeutet DRS? Was ist bitte MGUH? Solche Sachen. Also das sind dann immer wieder die Hinweise auch so ein bisschen. Ja, wir müssen schauen, dass wir das den Leuten erklären, dass die das mehr verstehen. Und dann ist es halt oft dann leider der Fall, dass dann manche, die halt ständig gucken und sich mindestens genauso gut auskennen wie wir, dass die sich dann vielleicht ein bisschen gelangweilt fühlen. Aber das ist halt ganz schwierig, da den Spagat hinzubekommen. Das ist bei Sky schwierig gewesen und das ist bei RTL natürlich viel, 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 viel schwieriger. Deswegen finde ich, ist es dann auch nicht fair, wenn man dann das den Kollegen zum Vorwurf macht. Also lieber erklärt einer ein bisschen was, als dass einer überhaupt nichts erklärt und du stehst dann da und weißt gar nichts.
Für viele Fans ist das Paddock ja was ganz Heiliges, dieses Fahrerlager, und die Formel 1 in Person von Will Buxton hat im Paddock Pass, auf YouTube könnt ihr euch das angucken, in diesem Jahr so Paddock-Pässe verteilt an Leute, die im Regen standen, die da stundenlang vorgestanden haben, um ein Autogramm von ihrem Star zu bekommen, und das war eigentlich ganz schön zu sehen, dass man sich da so ein bisschen Mühe gibt, auch die Leute, die wirklich da stundenlang im Regen stehen, mal was zu bieten, kleinen Kindern die Möglichkeit zu bieten, mit ihrer Mutter oder ihrem Vater zum Beispiel in dieses Fahrerlager zu kommen. Und Christian, du hast das, was das Fahrerlager angeht, noch eine ganz interessante Frage, wie ich finde, an Sascha.
Ja, genau, das passt vielleicht auch ganz gut zu Ostern, ja, wo man mal ein bisschen besinnlicher sein kann und auch die Welt so ein bisschen hinterfragt, wie sie denn eigentlich funktioniert. Weil ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Also wenn man nach Bahrain kommt, bekommt man als Journalist auch ganz gut, ich sag's jetzt mal plump, den Arsch gepudert. Also du wirst direkt am Flughafen abgeholt von einem Shuttle, das der Veranstalter bereitstellt. Ich weiß nicht, ob das bei den TV-Leuten gleich ist im Übrigen, aber es wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Im Paddock kannst du dann bei ganz vielen Teams wirklich wunderbares Essen konsumieren. Und natürlich sind die Menschen, die sich in diesem Paddock bewegen, bei Weitem nicht alle, also wenn ich da an Journalisten denke oder an Fotografen denke auch, aber doch sehr viele gehören zu den Besserverdienern dieser Welt, die auf der Zuckerseite des Lebens gelandet sind sozusagen. Und ich finde es immer ganz wichtig, Sascha, dass man sich auch so ein bisschen damit auseinandersetzt und dass einem klar ist, wenn man Teil dieses Zirkus ist, das ist letztendlich nur eine sehr, sehr privilegierte Blase auf dieser Welt. Ich erinnere mich da auch an ein Gespräch, das wir mal hatten in deinem ersten Formel-1-Jahr und das, finde ich, macht dich überaus sympathisch, wo da standen wir irgendwo bei Kollegen dabei und da ging es so drum, jemand hat kein Business-Upgrade bekommen und das sei ganz furchtbar gewesen und du hast mir dann gesagt, mir ist das scheißegal, zur Not würde ich hier auch zelten und sowieso Economy fliegen. Das ist schon so, dass einen die Formel 1, wenn man das lang genug macht, auch so ein bisschen verderben kann in der Hinsicht, glaube ich. Und wie gehst du mit diesem Thema um?
Vollkommen richtig. Meine Einstellung ist immer noch die gleiche. Also ich würde sofort jederzeit, wie auch immer, wenn die Möglichkeit bestünde, hinkommen und dort arbeiten, das ist klar. Es ist schon so, dass das eine Scheinwelt ist und man muss sich halt immer wieder hervorrufen und es muss einem immer wieder klar sein, dass man da Gast ist sozusagen. Wir sind Gast in diesem Theater und wir sind Gast in diesem Zirkus und es ist toll, da mit dabei zu sein. Und man darf sich niemals mit den Dingen, die dort passieren, auf eine Stufe stellen und das für komplett selbstverständlich erachten und es so als selbstverständlich sehen. Es ist toll, Teil des Ganzen zu sein, da mit dabei zu sein, diese Dinge zu erfahren und zu erleben. Aber wir sind alle nur Gäste. Und das ist das, was, da hast du recht, es gibt da bestimmt viele, die das so ein bisschen dann vergessen irgendwann.
Vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs natürlich nochmal ein Blick auf das aktuelle Geschehen der Formel 1. Du bleibst ja Fan, du bleibst ja auch nah dran. Es kann ja auch sein, dass du theoretisch nächste Woche angerufen wirst und gesagt wird, ey, pass auf, F1 TV in Bahrain und wir haben doch gesagt, wir wollen Markus Wucher und Sascha Roos haben. Kann ja alles sein, man weiß ja nie, da musst du ja up to date bleiben. Wie hat dir das Rennen in Australien generell gefallen und wie ordnest du den Sieg von Sebastian Vettel ein?
Also das Rennen, also erstmal finde ich, es ist ein Auftaktrennen, kann ganz furchtbar schlecht sein und es ist trotzdem das beste Rennen. Also wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. Wir sind so ausgedörrt nach Motorsport, dass, glaube ich, ist die Beurteilung eines ersten Rennens nie wirklich seriös sein kann. Also ich fand's super, endlich wieder Autos fahren zu sehen, auch wenn die hässlich ausschauen mit dem Halo und das nervt. Aber gut, auch da müssen wir uns damit anfreunden, dass das halt jetzt momentan ein Begleiter ist, so wie es ausschaut aktuell. Was die Leistung von Sebastian Vettel anbelangt oder von Ferrari, muss man natürlich schon sagen, dass sie echt viel Glück gehabt haben, wie das dann zustande kam. Sie hatten auch ein paar Mal schon Pech in der Vergangenheit. Diesmal hat es dann halt hingehauen, wie auch immer das dann funktioniert hat. Mercedes hat halt ein paar Fehler gemacht, die bestraft wurden. Zeigt allerdings halt auch, dass sich Mercedes dann wohl keine Fehler leisten darf, vor allem nicht solche. Und Ferrari muss natürlich zulegen, weil das war, ich will nicht sagen, geschenkter Sieg, das jetzt nicht. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man über, ich weiß nicht, wie viele Runden das am Ende waren, die er da seine Führung hat verteidigen können und keinen Fehler gemacht hat im Übrigen. Anders als Lewis, der ja doch in den letzten Runden ein paar Mal Fehler machte, auch klar, dass wir die Reifen abgebaut haben etc. Aber Sebastian Vettel hat sich den Sieg verdient in der Art und Weise, wie er das Ganze verteidigt hat. Aber ich glaube, dass Ferrari schon ordentlich zulegen muss, um weiter wirklich ernsthaft mit Mercedes zu fighten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Red Bull hat underperformed. Da geht, glaube ich, auch deutlich mehr. Und wer weiß, was mit Haas noch alles geht, ja, wenn man überlegt, wie bitter die zwei rausgeflogen sind. Also ich glaube, wir haben eine super Saison, können uns auf eine spannende Saison freuen. Ich glaube nicht, dass Mercedes, wie es vielleicht manche schon behauptet haben, da so easy durchmarschiert. Da wird hart. Da werden einige tolle Rennen noch auf uns warten.
Vielleicht eine ganz interessante Verschwörungstheorie, die Philipp Indian Inc. hier in den Raum wirft. Noch ganz, ganz spontan hier reingeschrieben in unseren Thread da in der Starting Grid F1 Fansgruppe, der jetzt sehr gerne auf Facebook auch beitreten könnte, über die Formel 1 diskutieren können mit uns. Und natürlich, wenn wir so Gesprächspartner haben wie Sascha Roos, wie Max Sucher vor einigen Tagen, auch Fragen stellen könnt. Könntest du dir vorstellen, Sascha, dass Mercedes so abgebrüht ist und im Teamradio und in der Öffentlichkeit sagt, es wäre ein Fehler am Computer? Oder war das Motorüberhitzen doch ein größeres Problem, als man die anderen Teams denken lässt?
Möglich ist alles. Möglich ist alles in der Formel 1. Und das macht ja die Formel 1 auch so spannend und so toll und so undurchsichtig. Für auch selbst für uns, Christian, auch selbst für uns Journalisten. Also man muss, und jetzt nicht nur Mercedes, sondern man muss allen Teams alles zutrauen, alle Tricks zutrauen. Und das war in der langen Geschichte der Formel 1 schon immer so. Das war auch in den 70er Jahren so.
Dann noch die allerletzte Frage. In diesem Fall kommt sie von, ich muss mal schnell gucken, Claudio Merzhase. Sollte Sascha Roos in dieser Saison kein Rennen kommentieren dürfen in der Formel 1, wird er trotzdem mal als Zuschauer zu einer Strecke fahren? Und wenn ja, welche Strecke wäre das wohl?
Ja, also ich habe eigentlich schon vor zu kommen. Also in Hockenheim habe ich einen Kalender drin und wahrscheinlich auch Spielberg.
Wunderbar. Dann kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem Osterspezial hier mitzumachen. Ich glaube, es war wirklich ein schönes Gespräch für euch da draußen auch. Also wenn ihr Feedback habt an uns alle, dann gerne bei Twitter @sky_sascha_r, wenn ihr Sascha Roos folgen und anschreiben wollt, @mst_christian_n, wenn ihr Christian Nimmer voll schreiben wollt, und @ks_0811, wenn ihr mir schreiben wollt. Sascha, alles wirklich alles erdenklich Gute für dich, für die Familie und natürlich die Hoffnung, dass wir euch bald auch wieder bei der Formel 1 hören können und hoffentlich bis dahin nochmal gerne hier bei Starting Grid, wenn du Lust hast.
Sehr gerne, danke, frohe Ostern an alle.
Und ja, Christian, danke dir auch, dass du so spontan mit dabei warst. Ich glaube, wir haben wirklich eine schöne, bunte Themenwelt heute abgearbeitet und ein schönes Bonbon zu Ostern für unsere Hörer, ne?
Absolut, und ich glaube, dass das für ganz viele Hörer sehr interessant war, auch mal so ein bisschen reinzuhören, warum denn Dinge in den Medien transportiert sind, werden, wie sie eben transportiert werden. Das fand ich toll. Sascha, auch dir nochmal danke, dass du echt tolle Einblicke ermöglicht. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was dazu beitragen könnte und wünsche natürlich allen frohe Ostern.
Ja, frohe Ostern auch von mir. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir sind raus. Folgt uns bei Facebook, liked uns dort und tretet der Starting Grid F1 Fansgruppe bei, wenn ihr Lust habt, mit uns über die Formel 1 zu diskutieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Bahrain hier auf meinsportradio.de. Einstweilen gilt dir natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.